Hallo und herzlich willkommen zu Folge 59 des Podcasts Berufsjugendlich.
Wir sind Anna Grebe und Jendrik Peters und wir berichten alle zwei Wochen über das, was jugendpolitisch in Deutschland so los ist und wie man eine starke Verbündete oder ein starker Verbündeter für die Interessen von Kindern und Jugendlichen werden kann.
In unserer heutigen Folge sprechen wir darüber, wie es um das ehrenamtliche Engagement junger Menschen nach der Pandemie steht, welche Herausforderungen Jugendverbände aktuell bewältigen müssen und welche Lösungen es für die Zukunft der Jugendverbandsarbeit gibt. Außerdem werfen wir im Rahmen unserer Reihe zu Jugendpolitik einen Blick nach Bayern. Wir diskutieren aktuelle Entwicklungen und geben euch zum Abschluss noch ein paar wichtige Updates aus der jugendpolitischen Landschaft mit. Anna, 14 Tage sind schon wieder rum. Was war dein Highlight in den letzten zwei Wochen?
Eine Aneinanderreihung von Highlights. Ich habe wirklich viel erlebt in den vergangenen Wochen, sehr tolle Menschen kennengelernt und vor allen Dingen auch, das finde ich ja immer so ein bisschen verrückt, wenn ich angesprochen werde von Leuten so, hey, ich höre deinen Podcast und mir dann erst bewusst wird, die kennen uns, aber wir kennen die nicht. Insofern liebe, liebe Grüße an alle, die unseren Podcast hören. Es fühlt sich jedes Mal nach was ganz Besonderem an. Also ich finde das sehr schön, deshalb sprecht uns da auch drauf an. Wir machen das ehrenamtlich hier, machen wir in unserer Freizeit und dann Rückmeldung und Wertschätzung zu bekommen. Das kennen alle Ehrenamtliche, das tut total gut. Ja, und ansonsten würde ich sagen, ist jugendpolitisch einfach wahnsinnig viel los. Ich merke, wie sich mein Kopf gerade mit jedem Gespräch, das ich führe, mit jeder kleinen Anfrage aus dem Bundestag, die ich irgendwie sehe, mit jeder Info aus Ministerien, da sortiert sich mein Kopf einmal so neu durch. Dieses Arbeitspapier aus dem Bundeskanzleramt, Demokratie leben, dann vergangene Woche auch Angriffe auf die Falken im Bundestag. Also da passiert gerade so viel und ich merke, das ist schon auch, Jugendpolitik ist komplex, das ist nichts Neues, auch wenn böse Zungen anderes behaupten. Aber ich merke, das strengt mich gerade ganz besonders an, da alle Fäden in der Hand zu behalten. Und wie ist es bei dir, Jendrik?
Ja, ich muss echt sagen, eins der Highlights ist, dass meine Stimme wieder da ist. Also ich hatte wirklich in den letzten Tagen ein paar Probleme. Jetzt ist gerade Sonntagabend und ich bin froh, dass sie einigermaßen hält, wo ich auch nochmal gemerkt habe, ja, Stimme ist schon auch eigentlich das Werkzeug, in meinem Job oder in unseren Jobs, in deinem ja auch. So ohne Stimme wird es dann irgendwann schwierig. Aber sonst, inhaltlicherseits hatten wir eine Tagung zum Thema Populismus und Extremismus im CVM und es ist einfach gut, aktuell Verbündete an der Hand zu haben und zu wissen, wer denkt auch in die Richtung, wer denkt vielleicht auch ein bisschen progressiver, wer möchte jetzt auch gerade handeln, das hat einfach an der Stelle sehr gut, da waren wir zwei Tage mit 20 Personen in Hessen unterwegs, das war ganz schön.
Heute widmen wir uns einem Thema, das das Fundament unserer demokratischen Zivilgesellschaft berührt. Wie steht es eigentlich um das ehrenamtliche Engagement junger Menschen in einer Welt nach der Pandemie? Ich würde sagen, nach dieser Pandemie schauen wir mal, was die Zukunft noch so bringt. Wir haben diesen Podcast vor über zwei Jahren damit begonnen zu erklären, was Jugendpolitik überhaupt ist und wie wir dazu gefunden haben. Über die Jugendverbandsarbeit. Jendrik, du über die evangelische Jugend, ich über die katholische Jugend. Und das ist auch sowas wie ein roter Faden seit der ersten Folge, auch wenn wir ausdrücklich kein Jugendverbandspodcast sein wollen. Wir machen Jugendpolitik. Jugendverband ist ein kleiner Teil davon. Es sind aber auch seit der ersten Folge viele neue HörerInnen dazugestoßen, die vielleicht gar nicht wissen, was Jugendverbände sind und sich, wenn sie uns so reden hören, auch immer fragen, wovon reden die eigentlich? Deshalb nochmal ganz kurz, wirklich sehr kurz, für die Newbies und eine Auffrischung für die Oldies. Jugendverbände sind Organisationen jugendlicher Selbstorganisation und Interessenvertretung. Das steht so im Gesetz in § 12 SGB 8. Jugendverbände machen Angebote für Kinder und Jugendliche im Freizeitbereich, aber auch zum Beispiel immer häufiger im Bereich der Ganztagsbetreuung. Jugendverbände sind vor Ort in der Kommune bis hoch auf die Bundesebene tätig. Und sie sind Orte, an denen junge Menschen sich zusammenschließen und gemeinsam Erfahrungen machen, die sie in ihrer Sozialisation positiv unterstützen können. Viele kennen die PfadfinderInnen oder die Feuerwehrjugend, die sind ja auch visuell schnell erkennbar und präsent. Aber zu diesem großen Pool an Jugendverbänden gehören auch noch weitere Verbände, wie zum Beispiel sehr exemplarisch die Jugend des Deutschen Alpenvereins, die DGB-Jugend, die Beamtenbund-Jugend oder, die kennen vielleicht viele nicht, ist aber auch ein wichtiger Jugendverband, eine Jugendorganisation, Amarodrom. Das ist die Jugendorganisation von jungen Roma und Sinti in Deutschland. Und, das ist auch wichtig, es sind hauptsächlich ehrenamtlich getragene Organisationen, die von jungen Menschen neben Schule, Studium, Ausbildung, was da sonst noch so an Leben irgendwie läuft, gewuppt werden. Und dann wären da ja auch noch diese ganzen großen Krisen in der Welt, die sie auch noch bewältigen müssen, weil sie sind ja keine Inseln.
So weit, so kurz, so unvollständig, könnte man an dieser Stelle wohl sagen. Und wenn wir über das ehrenamtliche Engagement junger Menschen im Jugendverband sprechen, dann sprechen wir auch oft über die sogenannte Corona-Delle und so eine spürbare Generationslücke im Ehrenamt, die viele Jugendverbände auch aktuell vor große, vor existenzielle Herausforderungen stellt, zum Beispiel wenn es um JugendleiterInnen geht. Und um diese Entwicklung nicht nur zu beklagen, sondern wissenschaftlich auch fundierte Lösungen zu finden, werfen wir heute einen exklusiven Blick in das neu erschienene Buch Ehrenamtliches Engagement junger Menschen in Jugendverbänden, ein Praxisforschungsprojekt zur Zukunft von Jugendverbandsarbeit nach Corona. Ein Ergebnis einer zweijährigen umfassenden Studie der Hochschule für angewandte Wissenschaft in Hamburg, also der HAW in Hamburg, in ganz enger Kooperation mit dem Deutschen Bundesjugendring. Und das Buch analysiert tiefgreifend, wie Leistungsdruck in Bildungssystemen, zunehmende Bürokratie und veränderte Lebensrealitäten das Engagement Jugendlicher beeinflussen. Und besonders interessant sind die enthaltenen 12 Handlungsempfehlungen, in denen die AutorInnen der Studie einen politischen Fahrplan für die Zukunft der Jugendverbandsarbeit skizzieren. Wir freuen uns deshalb sehr, heute eine der ja auch maßgeblichen Stimmen hinter diesem Projekt als Gast begrüßen zu dürfen, Professor Dr. Gunda Vogts, als Professorin für Kinder- und Jugendarbeit sowie Theorie soziale Arbeit an der Hochschule für angewandte Wissenschaft in Hamburg, hat sie das Forschungsprojekt geleitet und gemeinsam mit Zuraya Gotzmann und Maya Reifegers wichtige Thesen erarbeitet, die sie uns heute im Interview vorstellen wird. Herzlich willkommen bei Berufsjugendlich, Gunda.
Ja, hallo Jendrik, hallo Anna. Danke für die Einladung.
Gunda, ihr nennt Jugendverbände in eurem Buch ja Werkstätten der Demokratie. Das ist ja jetzt auch irgendwie schon ein sehr viel strapazierter Begriff. Wenn du mal so als Einstieg an deine eigene Zeit in der Jugendverbandsarbeit denkst, gerne so in ein, zwei Sätzen. Was ist für dich ganz persönlich dieses besondere Jugendverbandsgefühl, das junge Menschen auch dazu bringt, ihre Freizeit, sehr viel Freizeit, dort zu verbringen?
Also das, was es für mich bis heute ist, weil es Bestand hat, sind tatsächlich Freundschaften, die irgendwie entstanden sind. Das Treffen von anderen jungen Menschen, mit denen zusammen was zu machen, aber auch die vielen Möglichkeiten. Also ich war ja in verschiedenen Jugendverbänden aktiv. So die Anerkennung. Und was mich auch immer fasziniert hat, ist das gemeinsame Singen und das gemeinsame Spielen. Und das bei mir bei der Frage, will ich dieses Spiel Komm mit, lauf weg, ist mir wieder eingefallen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Da steht man klopft so auf den Rücken und wenn man sagt, komm mit, dann läuft man hinterher, muss schneller sein. Und wenn man sagt, lauf weg, dann in die andere Richtung, dann baut man manchmal zusammen. Also Spaß, viel Spaß. Das verbinde ich mit Jugendverbänden. Bis heute.
Ich hoffe, du verbindest auch deinen heutigen Job mit viel Spaß, nämlich als Professorin. Du hast viel Erfahrung in der Jugendverbandsarbeit. Das wissen viele vielleicht nicht. Du warst auch mal Geschäftsführerin des Deutschen Bundesjugendrings. Ja. Also hast auch wirklich auf allen Ebenen Einblick. Jetzt bist du in der Wissenschaft, in der Lehre und hast dieses Buch geschrieben. Kannst du uns in 2 bis 3 kurzen Sätzen und verständlich für Nicht-SozialwissenschaftlerInnen erklären, wie ihr als AutorInnen-Team für dieses Buch methodisch vorgegangen seid? Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, Aussagen zu treffen über den Status quo der Jugendverbandsarbeit.
Ja, also ich versuche es. Erstmal, das Buch habe ich ja nicht alleine geschrieben, sondern wir haben es geschrieben. Es sind Maya Reifegers und Zuraya Gotzmann, die wissenschaftliche Mitarbeiterin in dem Projekt waren. Und was haben wir gemacht? Also wir haben erstmal Jugendliche befragt in Gruppendiskussionen. Jugendliche, die eine Juleika haben, also Gruppenleiterin sind in Stormarn im Kreis Stormarn in Hamburg oder im Landkreis Zwickau. Und wir haben mit ihnen darüber gesprochen, was das Engagement in Jugendverbänden für sie ausmacht. Das ist das eine, das nennt man dann qualitative Gruppendiskussionen. Das andere haben, was wir gemacht haben, ist, dass wir uns angeguckt haben, wie viele junge Menschen in den letzten Jahren eine Juleika, also eine Jugendgruppenleiterin-Card, beantragt haben. Und die eine beantragt haben, die haben wir mit einem Fragebogen nochmal extra online befragt. Das waren insgesamt 1400 junge Menschen, die sich da beteiligt haben. Und in dem letzten Schritt haben wir Hauptamtliche in Behörden und Verwaltung und Hauptberufliche in Jugendverbänden befragt, auch zum Engagement junger Menschen. Naja, und das Ganze haben wir dann ausgewertet, zusammengeschrieben und mit dem Deutschen Bundesjugendring zusammen, der Projektträger ist, Ergebnis- und Handlungsempfehlungen formuliert. Ja, ich glaube, das ist es. Ich soll es ja kurz machen. Ich kann viel mehr dazu erzählen.
Und es ist jetzt schon ganz schön viel Arbeit, das kann man auf jeden Fall sagen.
Okay.
Ja, und trotzdem klingt das so leicht und fluffig, wenn du das so erzählst. Wenn ich an meine eigene wissenschaftliche Arbeit denke, da war das immer,
anstrengend.
Anstrengend, aber das ist es. Sicher auch.
Genau. Ja, genau. Also die anderen beiden haben auch eine Jugendverbandsbiografie. Von daher war das anstrengend als Wissenschaftlerin, aber wir haben auch gewusst, wofür wir es gemacht haben. Und von daher hat es Spaß gemacht einfach.
Ihr schreibt in eurem Buch auch über eine Corona-Delle und eine Lücke zwischen den Generationen im Ehrenamt. Was genau meint ihr eigentlich mit dieser Lücke und verbunden damit auch die Frage, was müsste denn Politik tun, damit die Jugendverbände auch diese Lücke wieder füllen können? Oder können sie das auch vielleicht gar nicht?
Das ist eine gute Frage. Also erstmal, wie sind wir zu diesen Beschreibungen gekommen? Das Projekt hat angesetzt an der Pandemie. Ne? Unsere Hauptfrage ist gewesen, welche Auswirkungen hat das, was in der Pandemie geschehen ist, bis heute irgendwie in Jugendverbände? Und das war auch ein wichtiger Zugang, sodass die Stiftung Jugendmarke, möchte ich auch nennen, an der Stelle das Projekt dann gefördert hat. Und das, was wir mit dieser Delle oder Lücke meinen, ist, dass wir halt während der Pandemie eine Phase gehabt haben, wo ja Juleika-Schulungen überhaupt nicht stattfinden konnten oder später nur digital stattfinden konnten, was zu einem unwahrscheinlichen Einbruch der Juleika-Antragszahlen geführt hat. Das ist das eine. Und das andere ist, dass Jugendverbandsarbeit ja davon lebt, dass ältere Jugendliche oder manchmal auch junge Erwachsene jüngere Jugendliche oder Kinder begleiten in Gruppen. Also ihre Vorbilder sind, ihre Gruppenleiterin sind. Und je älter die Kinder werden, desto mehr Verantwortung geben sie an diese weiter. Und wir haben in Jugendverbänden eigentlich so eine traditionelle Übergabe oder Weitergabe des ehrenamtlichen Engagements von einer, wir nennen es mal Jugendverbandsgeneration zu der nächsten. Und das hat Corona einfach auch unterbrochen, dadurch, dass man sich halt nicht treffen konnte, dass die Formen anders waren, dass die Verunsicherung so groß ist. Und das ist das, was wir meinen mit der Generationenlücke in den Jugendverbänden im Ehrenamt oder auch mit der Corona-Delle. Und die führt sich halt bis heute fort. Also die Juleika-Antragszahlen sind wieder gewachsen, die sind sogar höher im Moment als vor der Pandemie, aber diese Lücke ist ja nicht verschwunden. Und das sind viele Abbrüche auch. Dann hast du noch gefragt, ob politisch Verantwortliche irgendwas dafür tun können, diese Lücke zu füllen. Ich meine, das können sie so 1:1 natürlich nicht, also weil sie auch jetzt die Fehlentscheidung mit Blick auf junge Menschen in Corona nicht rückgängig machen können. Aber was sie natürlich machen können heute, sind Rahmenbedingungen schaffen, die Jugendlichen es ermöglichen, sich zu engagieren in Jugendverbänden, aber auch in anderen Orten in der Gesellschaft. Und da meine ich mit Rahmenbedingungen vor allen Dingen Dinge, die das Schul-, Ausbildungs-, auch das Studiensystem betreffen, also dass sie Freiräume schaffen, dass sie aber auch Anerkennung aussprechen, das finde ich ganz wichtig, ne, dass einfach auch lobend erwähnt wird in politischen Reden, dass junge Menschen ehrenamtlich aktiv sind und viel leisten für die Gesellschaft und das wahrgenommen wird und nicht, wie wir es häufig machen, dann über Pflichtdienste geredet wird und irgendwie bla bla bla. Also von daher, ich glaube, vieles hat auch mit der Motivation von jungen Menschen zu tun, wie wertschätzend sie ihr Engagement empfinden. Also von daher würde ich sagen, an der Stelle haben neben der Schaffung von Rahmenbedingungen politisch Verantwortliche echt einen Job zu tun, den sie nicht immer gut machen im Moment.
Also ohne, dass ich euch jetzt den nächsten Forschungsauftrag ins Buch diktieren wollen würde. Aber ich finde es was ganz Spannendes, was ihr da beschreibt mit der Generationenlücke, weil das ja erhebliche Auswirkungen auf die Praxis der Jugendverbandsarbeit hat. Dann, wenn Jugendverbandsarbeit versucht hat, diese Lücken von alleine zu füllen. Also gar nicht zu gucken, wie die Rahmenbedingungen aussehen, sondern konkret bei Pfadfinderstämmen, wo dann plötzlich Eltern wieder anfangen, aktiv zu werden.
Ja.
Oder dass auf eine bestimmte Art und Weise dann eben auch der AKM-Häufung, wie wir das ja nennen, also dass einige Ehrenamtliche noch mehr Aufgaben übernehmen und versuchen, das zu kompensieren. Das sind ja Effekte, die wir so gar nicht auf dem Schirm haben, inwiefern das auch, inwiefern da eine Systematik auch dahinter steckt, dass es eben nicht nur Einzelfälle sind, sondern dass wir aus den Jugendverbänden heraus schon aus unserer unglaublichen Motivation und Selbstkasteiung manchmal auch versucht haben, selber Lösungen dafür zu finden und das aber später dann nochmal eventuell auch negative Effekte haben könnte. Nicht nur, ne, weil Eltern dürfen sich engagieren, aber so ist Jugendverbandsarbeit nicht gedacht.
Mhm.
Wer mehr Ämter als eines übernimmt, der droht, würde ich sagen, aus eigener Erfahrung auch eher schneller auszubrennen und dann gehen Strukturen damit verloren. Also ich finde, das ist so ein Seiteneffekt, den ich da sehe. Kannst du das irgendwie auch nachvollziehen?
Also ich habe gerade so gedacht, ich weiß nicht, ob die Hauptzukunftsfrage an der Stelle jetzt irgendwie daran liegt, dass Eltern zu viel in Ämter sind oder Doppelungen
nee,
in Ämtern sind. Ne? So, also mein Blick aus der Studie heraus und aus dem, was die Jugendlichen erzählt haben, ist ja eher diese Problematik, dass es an vielen Stellen tatsächlich mehr Kinder gibt, die irgendwie in Gruppen möchten oder in Freizeiten, als es Möglichkeiten gibt, diese Angebote zu schaffen. Also weil den Jugendverbänden jetzt gerade bei den Freizeiten halt die Ehrenamtlichen fehlen, die das irgendwie durchführen. Ne? Und ich sag mal, ob jetzt in diese Lücken vermehrt Ältere oder Eltern wieder gehopst sind, da haben wir nicht nachgefragt, ist jetzt aber erstmal weder in den Gruppendiskussionen noch in den Interviews mit den Hauptberuflichen irgendwie ein Thema gewesen. Ne? Also, aber die Frage ist natürlich schon, wie wir diese Generationslücke jetzt füllen. Ne? Also weil wenn wir jetzt weniger Gruppen haben und weniger Freizeiten oder zumindest nicht genügend Freizeiten, dann heißt das ja, dass wir in den Jugendverbänden auch nicht die Möglichkeit sehen können, dass sie daraus wieder neue Ehrenamtliche akquirieren. Ich nehme mal dieses böse Wort, aber darum geht es ja. Also nicht nur unsere Studie, noch andere Studien zeigen, dass Freizeiten ja ein ganz besonderer Schlüssel sind an der Stelle. Also über Freizeiten bekommen Jugendverbände neue Teilnehmende, wenn es gut läuft, neue Mitglieder und daraus wieder entwickeln sich neue ehrenamtlichen Strukturen und irgendwie ist da so ein Kreislauf, wo wir halt gerade gut hingucken müssen, wie wir so diese Spirale irgendwie durchbrochen kriegen und da wieder hinlaufen. Ne? Und wie gesagt, das positive Zeichen sind die vielen Juleika-Neuanträge, die da jetzt kommen, das lässt irgendwie hoffen. Ja, aber es ist einfach eine Schwierigkeit und eine Herausforderung, der sich Jugendverbandsarbeit stellen muss gerade.
Ja, gleichermaßen sehen wir auch, dass viele junge Menschen in Jugendstudien angeben, dass sie sich sehr belastet fühlen, dadurch, dass Schule, dass formale Bildung einen immer größeren Stellenwert, aber auch reale Zeit in ihrem Leben einnimmt, dass sie wegen Stress in der Schule oder Studium oder Ausbildung gar keine Zeit mehr haben für Ehrenamt, so wie sie sich das vorstellen. Mhm. Ist das das Einzige, was nachher eine Auswirkung darauf hat, ob junge Menschen sich engagieren, spielen da noch andere Gründe eine Rolle? Du hast gerade gesagt, da gibt es auch weitere gesellschaftliche Rahmenbedingungen. Was hält junge Menschen davon ab, sich zu engagieren im Jugendverband?
Also ein großes Thema ist erstmal, dass sie wissen müssen, dass es Jugendverbände gibt und wissen müssen, dass Jugendverbände etwas bieten und dass sie sich da ehrenamtlich engagieren können. Ne? Also das ist was wir am Ende auch nochmal formuliert haben unter den Handlungsempfehlungen, dass Jugendverbände da nochmal neu gucken müssen, weil wir, glaube ich, rauskommen aus den Generationen, wo das so selbstverständlich ist, zu wissen, was Jugendverbände sind. Also ich war gestern mit Studierenden zusammen bei einer Veranstaltung vom Hessischen Jugendring und da habe ich die Studierenden vorher im Seminar gefragt, sag mal Leute, welche Jugendverbände kennt ihr denn? Und dann war großes Schweigen, also 40 Studierende großes Schweigen. Dann habe ich so ein bisschen weitergeholfen und habe gesagt, naja, also ist ja nicht so lange her, als sie Kinder, Jugendliche waren, sind sie mal mit auf Freizeiten gefahren oder so. Okay, dann haben wir uns dem so ein bisschen genähert und dann als erstes kam dann die Pfadfinderin, dann kam mal Jugendfeuerwehr und so weiter. So. Und das macht so ein bisschen deutlich, dass wir in diesen neuen Generationen halt auch einfach deutlich machen müssen, was das ist. Ne? Also die bei mir in der Hochschule, die Studierenden studieren ja soziale Arbeit und das waren Studierende am Ende des Studiums und Jugendverbände sind was Großes Unbekanntes. So, und das können wir jetzt weiterziehen, sodass ich sagen würde, ja, also das ist natürlich irgendwie ein Zugangshindernis. Jetzt nochmal Bezug nehmend auf das, was du gefragt hast, ich sag mal, also Anforderungen in Schule, Studium, Ausbildung als Hürde. Also da sagen die Ergebnisse aus unseren qualitativen Interviews mit den jungen Menschen ganz klar, ja, das ist eine Riesenhürde. Also weil sie sich in einem, wenn ich jetzt hart bin, in einem Zeitgefängnis gefangen sehen, weil sie in Bildungsinstitutionen sind, die viel von ihnen fordern und viel Zeit beanspruchen. Also ich habe in Vorbereitung auf das Interview heute nochmal so gedacht, okay, wenn wir annehmen, dass Jugendliche von 8 bis 16 Uhr in der Schule sind, dann haben die eine 40-Stunden-Woche. Dann sind die einfach durch. Aber wir wissen alle, die sind nicht durch, sondern die üben für Klausuren, bereiten Referate vor, machen Hausaufgaben. Das ist die gesellschaftliche Realität. Und mit der gesellschaftlichen Realität lässt es sich halt nur schwer engagiert sein in Jugendverbänden. Oder ein anderes Beispiel, ich habe letzte Woche Kontakt gehabt mit einem jungen Menschen aus dem Pfadfinderinnenbereich, das großes Bundeslager im Juli, August. Der hat gerade seinen Schulabschluss gemacht, geht jetzt ins freiwillige soziale Jahr, das fängt am 1.8. an. Das Pfadfinderlager leuchtet halt noch. Also okay, er kann da nicht hin, mit Ausbildung und so weiter. Ein anderes Thema, jetzt selbstkritisch auf meine Institution geguckt, Semesterzeiten, Vorlesungszeiten. Ne? Also die Studierenden wissen nicht, welche Kurse sie bekommen. Es ist eine Mangelverwaltung an den Hochschulen. Sie werden Zeiten zugewiesen. Sie können Ehrenamt nicht planen. Die Semesterzeiten sind oft nicht überein mit den Schulferienzeiten, dann stehen sie für die Freizeit nicht zur Verfügung. So, und du hast ja auch nochmal gefragt, weitergehend, also das große Thema Armut und Reichtum oder die Schere einfach, die in unserer Gesellschaft auseinandergeht, spiegelt sich ja im Ehrenamt auch wieder. Also wer in Hamburg studiert und da irgendwie nicht zufällig bei Mama und Papa wohnen kann, muss einfach so viel für Wohnungen bezahlen im Studium, dass man in der Regel erwerbstätig sein muss. So, wenn ich einen Vollzeit-Studienjob habe, noch Lebensunterhalt von mir oder manchmal auch von meiner Familie mitverdienen muss, habe ich keine Zeit für Engagement. Und dann sind wir in alleinerziehenden Familien oder in Familien mit vielen Kindern mit Fluchthintergrund vielleicht, dann sorgen die noch für ihre Geschwister und so weiter. Also wer soll sich dann noch engagieren? Ich kann diese jungen Menschen verstehen, wenn sie sagen, geht nicht. Ne? Und das wissen wir aus den Ehrenamtsberichten, dass es einfach diese Schere gibt, dass zum Beispiel Armut einfach eine Zugangshürde ist. Und ich sag mal, das können Jugendverbände nicht überwinden, sondern das ist was wir gesellschaftspolitisch lösen müssen.
Ich bin da nochmal hängen geblieben, dass du gesagt hast, Jugendverbände müssen erstmal bekannt sein. Ich hätte damals auch gar nicht gewusst, dass es Jugendverbände gibt, wenn ich nicht FreundInnen gehabt hätte, die drin waren. Mhm. Oder im Sozialarbeitsstudium war ich immer der Exot, wenn ich meine Facharbeit mal über Sachen im Jugendverband geschrieben habe. Alle über Wohngruppen, über Suchtprojekte, sonst was. Ja. Aber Jugendverband, okay, was ist das denn? Krass, das gibt's ja auch. Mhm. Ne? Also da die Perspektive kommt da auch nicht so oft vor. Ihr schreibt in eurem Buch ja auch über Bürokratie. Jetzt nicht einfach so, sondern im Sinne von Engagement-Killer. Bürokratie als Killer von Engagement. Und über welche Art von Bürokratie reden wir denn da? Und ein Lieblingsbegriff in der Politik ist ja gerade auch Bürokratieabbau. So, und wir fragen uns, wie kann es denn Engagierten bei Anträgen und Nachweisen mal leichter gemacht werden, ohne dabei auch ganz wichtig zu sagen, wichtige Regeln wie zum Beispiel den Kinderschutz aufzugeben?
Also das Wichtige ist ja gerade nochmal zu betonen, zu sagen, also nicht wir reden darüber, sondern die jungen Menschen, also die jungen Engagierten, also die von 16 bis Anfang 20, die reden darüber und sagen, also diese ganzen bürokratischen Sachen, da habe ich keinen Bock drauf. Also das, was ich machen will, ist mit Kindern und Jugendlichen arbeiten. Ne? Die wollen pädagogische Arbeiten machen und die werden, sag mal, das haben sie jetzt so nicht gesagt, aber mein Bild dazu wäre, die werden jetzt mit diesen ganzen bürokratischen Sachen irgendwie konfrontiert und in Teilen vielleicht auch belästigt. Also wir haben von diesen Juleika-Antragstellenden, die wir befragt haben online, hatten etwa 20% gesagt, wir fühlen uns von Bürokratie oder von solchen Prozessen in unserem Ehrenamt behindert. Und das sind total viele, wenn man mal sich vergewissert, dass die Anträge stellen, 15 oder 16 Jahre sind. Und die 15, 16-Jährigen sind ja nicht die klassischen in den Jugendverbänden, die jetzt irgendwie diese bürokratischen Sachen machen müssen. So, jetzt hast du gefragt, was steckt hinter dem Wort Bürokratie? Weil das ist auch klar, die wir befragt haben, die nehmen in der Regel nicht das Wort Bürokratie in den Mund, aber die reden von den unendlich vielen Förderanträgen. Also die erstmal gar nicht die Fördersystematik, sondern dieser Zusammenhang, dass nicht ein Förderantrag für eine Freizeit oder für ein Projekt oder für den Jugendverband insgesamt gestellt werden muss, sondern dass man so eine Zusammenstellung aus verschiedenen Fördergebern hat. Und jeder Fördergeber hat wieder einen anderen Antrag und will einen anderen Verwendungsnachweis und so weiter und so fort. Und da sagen die jungen Menschen irgendwie ganz klar, ja, nee, also das geht so nicht, das wollen wir nicht. Also das ist einmal so dieses, sagen wir das vielleicht klassisch, was wir mit Bürokratie in Verbindung bringen, Antragswesen und Abrechnungswesen. Und da wäre einfach der Weg dahin zu kommen, dass wir endlich eine Infrastrukturförderung für Jugendverbände bekommen, wo vielleicht ein Antrag und ein Verwendungsnachweis reicht und ich nicht nochmal für 5 € für eine Freizeit einen extra Antrag stellen muss. Also das ist das, wo Sie drüber reden. Und ich glaube, da wäre es schon durch Verschlankung und Mittelzusammenführung und auch ja, in der Anerkennung, ihr braucht eine Gesamtförderung, davon macht ihr eure Arbeit. Darüber könnten wir Bürokratieabbau in diesem Staat hinkriegen und dann wäre ehrenamtliches Arbeiten entlastet. Das ist so der eine Teil. Und das andere ist das, ich weiß gar nicht, ob Bürokratie das richtige Wort ist. Da geht es eigentlich mehr um die ganzen gesetzlichen Anforderungen, die wir inzwischen haben, ne? Von Versicherungsschutz, Datenschutz, Kinderschutzvereinbarung und so weiter und so fort. Also wo Sie sagen, wir stehen da in einer Verantwortung, wir müssen uns mit Dingen auseinandersetzen, wir verstehen das manchmal gar nicht. Ja, das ist ja inhaltlich wichtig, also keine Frage. Ne? Wir wollen auch unseren Beitrag dafür leisten, aber dann müssen wir Vereinbarungen unterschreiben, dann müssen wir da was entwickeln in unserem Verband, das können wir ehrenamtlich gar nicht und so weiter. Also das ist schon was interessanterweise auf den Schultern der jungen Ehrenamtlichen lastet und das wird deutlich auch in dem Sinne, weil sie verstehen, sie haben da eine Verantwortung, aber sie haben vielleicht auch irgendwie Bedenken, dass sie dieser Verantwortung gar nicht gerecht werden können, aber so viel prasselt auf sie ein. Und sie sagen wieder, das, was ich will, ist vielleicht das, was ich zum Einstieg gesagt habe, ich will spielen mit Kindern und Jugendlichen, will da Freizeiten fahren, wir wollen Spaß haben, wir wollen es irgendwie nett haben, wir kochen zusammen und so weiter. So, und dann kommt, nein, ihr müsst dann noch dies machen und das und jenes. So. Und ich glaube, da könnten wir schon eine Menge von ihnen nehmen und da nehmen wir auch, also können wir auch eine Menge dadurch nehmen, indem wir einfach erstens entschlacken in diesem Staat und zweitens hauptberufliche Strukturen vielleicht nochmal anders aufstellen und auch deutlich machen, so Ehrenamtliche, junge Ehrenamtliche vor allen Dingen, brauchen Strukturen, die sie unterstützen.
Wir haben da im vergangenen Jahr auch mit Daniel Seiler in der Podcast-Folge hier drüber gesprochen. Daniel Seiler macht den Jugendleiter-Blog und der hat mit uns gemeinsam eine Umfrage ausgewertet, wo genau das, was du gerade beschrieben hast, auch deutlich wurde. JugendleiterInnen sind keine Inseln. Auch die sind Teil einer Gesellschaft, in der diese Konflikte vorliegen. Und deshalb finde ich es so interessant, dass eure Forschung zeigt, dass Ehrenamtliche und eben auch ehrenamtliche JugendleiterInnen durch Unterstützung von Hauptberuflichen viel mehr in ihr Potenzial kommen könnten. Jetzt sagen aber einige Erwachsene, naja, früher ging das doch auch ohne. Das heißt doch Ehrenamt, ja, das ist doch hier kein Hauptberuf. Naja, warum sollten denn Bund, Länder, Kommunen vor allen Dingen mehr Geld für feste Stellen in zum Beispiel der Jugendverbandsarbeit einsetzen, um Ehrenamtliche zu entlasten? Was kann man denen denn sagen, warum es sich lohnt, so eine halbe Stelle für so einen kommunalen Jugendring einfach mal irgendwie rauszuzaubern?
Also eigentlich, da haben wir jetzt die ganze Zeit drüber gesprochen, der erste Schritt bei Ihnen mal selber vorzuhalten, was Sie von den Jugendverbänden verlangen, ne? Also was Sie von denen alles wollen, welche Rechtsvorschriften wir einhalten sollen, welche Finanzierungsanträge die stellen sollen, und wie sie das abwickeln und rechtfertigen sollen. Und das ist eigentlich die beste Konfrontation. Da kann man sagen, also wer zwischen 16 und sagen wir jetzt mal 21, meinetwegen auch 27, soll das denn bitte machen? Also neben den ganzen anderen Herausforderungen des Aufwachsens so. Also und ganz ehrlich, wer da ein bisschen klar denkt, dem müsste irgendwie deutlich werden, dass es dafür eine hauptberufliche Struktur braucht, ne? Also, und da würde ich jetzt auch noch gar nicht sagen, dass die hauptberufliche Struktur immer den Ehrenamtlichen das alles abnehmen muss. Aber es ist, also, weil es muss auch verständlich bleiben, ne? Mein Ziel wäre nicht da jetzt irgendwie auch eine, sag mal, eine Entfremdung zu schaffen an der Stelle von den Verwaltungsprozessen und den jungen Menschen, sondern wir brauchen Hauptberufliche, die die jungen Menschen damit reinnehmen, damit sie auch deutlich verstehen können, also wie Demokratie funktioniert und was da passiert. Ne? Aber sie brauchen halt Unterstützung in der Abwicklung dieser Anträge, in der Anleitung, auch in der Kontinuität, in den politischen Gesprächen und so weiter. Also das finde ich schon was ziemlich Wichtiges. Und vielleicht nochmal aus den Ergebnissen der Gruppendiskussion mit den jungen Ehrenamtlichen herausgesprochen. Die jungen Ehrenamtlichen machen halt auch deutlich, dass die Hauptberuflichen für sie Ansprechstellen sind. Ne? Also so wie wir es gerade nochmal formuliert haben, wo sie sagen, naja, also wenn es mir nicht so gut geht oder ich jetzt in meinem Leben irgendwelche Baustellen habe und Rat brauche oder vielleicht auch mal nur jemand, der mir zuhört, dann sind für mich die Hauptberuflichen total wichtige Personen, weil sie sind Vertrauenspersonen. Ich weiß, sie kommen auch aus dem Verband, sie wollen mich unterstützen und so weiter und dann gehe ich da halt auch hin. Also auch das ist wieder so eine Doppelfunktion. Ne? Hauptberufliche machen Verwaltung, sie machen Qualifizierungsarbeit für die Ehrenamtlichen, aber sie sind eben auch die persönlichen Ansprechpersonen, Partnerinnen für die Ehrenamtlichen selbst in ihren, ich nenne es mal, in ihren Herausforderungen des Aufwachsens, die sie bewältigen müssen. Ne? Und das wären so für mich die Argumente, wo ich gerade mit Kommunalpolitikerinnen ins Gespräch gehen würde und sagen würde, hey, ihr leistet euch für diese Prozesse eure Hauptberuflichen auf der anderen Seite, in Anführungsstrichen, und die jungen Ehrenamtlichen sollen das selber machen. Nein, guck doch mal hin, das ist doch klar, dass das nicht gehen kann.
Vielleicht sind unsere HörerInnen ja jetzt auch ermutigt, da mal diesen Schritt zu gehen und mit den Argumenten Gespräche aufzunehmen. Ich erinnere mich an eine Situation, da habe ich meine damalige Jugendreferentin das Backoffice genannt. Das Backoffice der Jugendarbeit. Fand sie gar nicht so richtig wertschätzend, aber so ein bisschen hat sie das auch beschrieben. Sie hat das die ganzen Verwaltungsabläufe für Freizeiten abgenommen, sodass wir uns auf die inhaltliche Arbeit konzentrieren konnten. Und dass sich die Rolle der Hauptamtlichen mit Aufgaben verändert hat, da haben wir auch schon oft im Podcast mal drüber gesprochen. Wir würden aber gerne zum Schluss so ein bisschen den Dreh auch ins Positive bekommen. Wir haben viel über Hürden geredet, aber es ist ja so, dass viele Jugendliche immer noch große Lust haben, sich zu engagieren. Und deswegen die Frage, was macht denn die Arbeit im Jugendverband für Sie so besonders und wie müssen sich aber auch Verbände verändern, damit sie in Zukunft auch attraktiv bleiben?
Also erstmal das Besondere, es wird ganz deutlich, das Erste ist, dass Sie sagen, es macht mir Spaß, es macht mir Freude, mit Kindern und Jugendlichen zu arbeiten. Und dann, wenn wir weitergefragt haben in den Gruppendiskussionen, was ist das, was Freude und Spaß macht, dann sagen Sie, ich bekomme da was zurück. Also manchmal benennen Sie auch tatsächlich selbst diese Worte. Also ich bekomme Anerkennung, ich bekomme Wertschätzung. Ich kann etwas und die nehmen das ernst, was ich kann und ich bringe ihnen was bei und die wertschätzen das, dass ich ihnen was beibringe. Ne? Also das ist ein Riesenmotiv für die jungen Menschen. Und wenn wir dann mit unserer abstrakten Wissenschaftlerin oder Erwachsenenbrille drauf gucken, sagen wir, das ist ja was total Tolles, weil da passiert Bildung, da passiert Lernen, ne, und das irgendwie in Peer-Bezügen, wo die Altersabstände nicht so groß ist. Das ist etwas, was sie toll finden. Dann, wo sie natürlich, also natürlich sage ich, weil andere Jugendverbandsstudien das ja auch schon rausgearbeitet haben, sie reden über Gemeinschaft, ne? Also Freunde und Freunde, wir machen da mit anderen etwas zusammen, wir treffen da Menschen. Sie reden auch, nicht alle, aber einige über die Wertorientierung ihrer Verbände. Sie sagen, ja, mein Verband steht für das und das und das finde ich total klasse und das will ich weitertragen. Das ist eine Wertorientierung oder sind vielleicht manchmal auch Ideale für die jungen Menschen, die ich weitergeben will. So, und in dem Kontext redet ein Teil halt auch darüber, dass sie sagen, ich war schon selber Teil dieses Verbandes, da sind wir wieder bei dieser Weitergabe. Für mich war das total wichtig als Kind und ich möchte jetzt, dass andere das irgendwie auch erleben können. Also diese Verantwortungsübernahme in der Weitergabe von positiver Erfahrung, das ist total wichtig. Und dann gibt es noch eins, und das wird die Jugendverbände freuen, dass sie darüber sprechen. Das ist, wir haben es beschrieben als Handlungsmacht. Die jungen Menschen selbst sprechen häufig darüber, dass sie sagen, ich werde gefragt, ich werde beteiligt, meine Ideen werden aufgenommen, ich kann sehen, dass meine Ideen was verändern, ich kann selber mitbestimmen, was passiert und wo ich hinfahre. Also sie grenzen das häufig auch ab dann von anderen institutionellen Gefügen des Aufwachsens, also von Schule vor allen Dingen, manchmal auch von Familie und sagen, da erlebe ich das alles nicht, aber im Jugendverband erlebe ich, dass das, was ich Spur irgendwie Wirkungen zeigt. Ne? Also das ist ein total wichtiges Motiv, wenn wir bei diesem ersten Teil deiner Frage erstmal bleiben, warum machen junge Menschen das? Dann reden sie über diese Sachen. Also wenn ich es richtig erinnere, war der zweite Teil, den du irgendwie geschickt damit verknüpft hattest. Müssen Jugendverbände tun, damit sie attraktiv bleiben oder werden oder noch attraktiver sind? Wie hattest
du das
formuliert?
Ist ja kein Selbstläufer.
Nein. Ja. Okay. Also da kommen aus der Studie schon auch so ein paar Aufgaben raus. Mir ist trotzdem wichtig, vorher nochmal zu sagen, die Studie bestätigt schon an vielen Stellen Jugendverbandsarbeit, ne, und sagt erstmal so, ihr leistet was Tolles, ihr erreicht eine Menge an jungen Menschen. Aber die Studie zeigt natürlich auch auf, was jetzt irgendwie Parts sind, wo man hingucken muss. Und das ist ja auch ein Teil mit gewesen, warum der Deutsche Bundesjugendring gesagt hat, wir brauchen diese Studie. Wir wollen einfach wissen, was sind Prozesse, wo wir hingucken müssen. So, und das ein wichtiger Part tatsächlich die Gewinnung neuer Engagierter, ich sag mal, über den eigenen Jugendverbandsfokus hinaus. Also es ist vielleicht das, was wir auch schon länger diskutieren, die Öffnung der Jugendverbandsarbeit. Ich weiß nicht, ob ich sagen soll, in neue Milieus. Ein bisschen ist es das auf jeden Fall über die familiarisierten Gruppen hinaus. Also was zu tun hat mit dem, was ich vorhin schon mal gesagt habe, mehr Werbung zu machen an Orten, wo man vielleicht so atypisch sonst nicht auftritt. Also vielleicht hilft der Stand auf dem Schulfest der Schule zum Beispiel mal, ne? Oder im Stadtteil, da ist man dann irgendwie noch mehr vertreten. Aber praktisch diese Öffnung auch an Wohnbereiche, wo Jugendverbände vielleicht nicht vorkommen, wenn man jetzt an große Städte denkt und so weiter. Also das ist ein Riesenthema. Ein Riesenthema. Damit verbunden sind die ungleichen Zugangschancen zum Engagement, haben wir auch schon kurz angerissen, wo, glaube ich, Jugendverbände nochmal härter drüber diskutieren müssen und auch sich Strategien überlegen müssen. Aber ich habe auch schon einschränkend gesagt, das können sie nicht alleine lösen. Das ist ein gesamtgesellschaftliches Problem. Und dann ein Thema, vielleicht so als ein Beispiel noch, was wir aufgemacht haben, ist so, wir haben es beschrieben als ein Spagat zwischen den traditionellen Prinzipien, die Jugendverbände haben, und dem, was gesellschaftspolitisch von ihnen verlangt wird. Und mit den Prinzipien meinen wir da die Selbstorganisation durch alle Teile, der ehrenamtliche Bezug, aber auch die Mitgliedschaft und die Freiwilligkeit, die ein Jugendverband einfach braucht, auch in seinen politischen oder eigentlich ist es in seinen demokratischen Strukturen, also in den Vorständen, in Gremien, wenn ich mit Mitgliedern arbeite und ein Verband bin, brauche ich irgendwie einen Vorsitzende, die Aufgaben übernehmen. Und das wird schon deutlich in der Studie, dass die jungen Menschen, die wir da befragt haben, nicht so richtig interessiert daran sind. Na, es ist immer wieder, wir wollen diese pädagogische Arbeit und sie auch für ihre Verbände eben beschreiben, dass es total schwer ist, da Menschen für zu gewinnen. Und da sind wir vielleicht auch nochmal bei dem, was du gesagt hast, Anna, wo wir dann vielleicht eher Ältere in Ämtern haben, die in diesen Ämtern auch noch bleiben, weil wir keine neuen, jungen Ehrenamtliche in diese Ämter bekommen. Und das ist was, wo Jugendverbände wirklich hingucken müssen, wo ich an Stellen auch sagen würde, ja, da sind ihre Prinzipien vielleicht sogar ein bisschen gefährdet. Da braucht es irgendwie neue Modelle. Die Lösung habe ich an der Stelle auch nicht. Also wir machen am 10.06. eine Online-Veranstaltung im Deutschen Bundesjugendring, wo wir die Ergebnisse nochmal vorstellen, wo wir das auch diskutieren wollen. Ich glaube, es braucht mehr Orte in Jugendverbänden, wo wir jetzt drüber diskutieren, was heißt das für Strukturen der Jugendverbände? Also brauchen wir Vorstandsämter auf Zeit? Brauchen wir mehr Wechsel? Ist eigentlich ein Jahr schon zu viel? Also manchmal sind es ja 3 Jahre. Wie kriegen wir das hin? Also wie teilen wir Aufgaben da neu auf? Machen wir neue Aufteilung zwischen Hauptberuflichen und Ehrenamtlichen, geben wir Aufgaben ab? Also ich weiß es nicht. Wie gesagt, ich aus der Forschung heraus, wir können die Lösung nicht in den Raum geben. Also wir haben die Antworten letztlich nicht, aber wir zeigen auf, an welchen Stellen es Antworten braucht.
Das Buch Ehrenamtliches Engagement junger Menschen in Jugendverbänden, ein Praxisforschungsprojekt zur Zukunft von Jugendverbandsarbeit nach Corona, das Gunnar Vogt zusammen mit Soraya Gotzmann und Maja Reifegerst geschrieben hat, erscheint bald, nämlich genau in dieser Woche, in der auch diese Podcast-Folge erscheint, am 30. April. Gunda hat es gerade gesagt, am 10. Juni gibt es eine digitale Veranstaltung mit dem Deutschen Bundesjugendring. Im Rahmen dieser Veranstaltung wird dieses Buch nochmal ausführlich vorgestellt und da gibt es sicher auch die Möglichkeit, genau diese praktischen Hinweise, die du gerade schon so angeteasert hast, einzubringen. Wenn ihr uns folgt auf Instagram oder unseren WhatsApp-Channel abonniert habt, dann werdet ihr ganz sicher mitkriegen, wann diese Einladung rausgeht für diese Veranstaltung. Wir schicken da sicher nochmal den Link rum und dann könnt ihr noch mehr von Gundas Expertise mitbekommen. Gunda, ich kann von deiner Expertise selten genug bekommen. Es ist ein großes Geschenk tatsächlich, dass du nicht nur hier im Podcast bist, sondern dass wir uns auch immer wieder austauschen zu diesen Themen. Das weiß ich sehr zu schätzen und vor allen Dingen, dass es ProfessorInnen gibt, WissenschaftlerInnen gibt, die nicht nur eine Jugendverbandsgeschichte haben, sondern eben auch mit einem wissenschaftlichen Blick da drauf gucken, worum es wirklich geht, wenn wir über starke Kinder und Jugendliche in einer doch manchmal ganz schön verrückten Welt sprechen. Vielen Dank, dass du hier im Interview warst.
Danke an euch.
Ja, Anna, erneut ein spannender Gast bei uns im Podcast mit Dingen, wo ich ganz oft gedacht habe, ja, stimmt, ja, und gut, dass wir das jetzt mal wissen an der Stelle. Ich bin vor allem daran hängen geblieben, habe ich ja auch schon in dem Interview gesagt, dass Jugendverbände gar nicht überall bekannt sind und man muss sie erstmal kennen, um dort eben auch aktiv zu werden. Das ist so das, wo ich gerade dabei bin, wo ich schon nochmal nachgedacht habe, wie bin ich eigentlich damals auf Jugendverbände gekommen an der Stelle.
Ja, also ich sehe das natürlich ganz genauso und ich finde es auch spannend, dass viele auch erst im Nachhinein wissen, dass sie eigentlich oder bemerken, dass sie bei einer Jugendverbandsaktivität dabei waren. Diese Situation kenne ich ganz genauso und trotzdem würde ich sagen, dass es nicht nur eine Marketingfrage ist, also weil dann ja auch schnell so Gedanken kommen wie, ja, naja, wir müssen eben ne, überall an Schulen sein und alle müssen wissen, dass allein irgendwie, dass man Marketing macht, reicht eben auch nicht, weil junge Menschen heutzutage überflutet werden mit Angeboten, auch auf Social Media. Da können Jugendverbände auch gar nicht algorithmisch gesehen den Stand bekommen, den da andere haben. Ich glaube, es geht da ganz viel um Mund-zu-Mund-Propaganda, würde man das, glaube ich, nennen, um auch auf einer Beziehungsebene. Also es geht uns ja beiden so, es ging eher darum, dass Leute gesagt haben, hey, das ist cool, geh da hin. Nicht, dass irgendwo ein großes Banner war, meld dich wie in meinem Fall an zum Zeltlager und in deinem Fall an zu einer Freizeit. Also ich glaube, es wird immer noch darum gehen, dass man unter Peers, unter jungen Menschen selbst dafür werben muss, so hey, komm damit, das ist eigentlich ganz cool, ohne dass man jetzt, glaube ich, die großen Kampagnen schalten muss, wäre so mein Eindruck.
Ja, und wann machen junge Menschen das, wenn die Arbeit cool ist in den Jugendverbänden, wenn das Spaß macht und sie dahinter stehen? Das heißt, das eine bedingt ja auch irgendwie das andere. Und voll. Aber man muss natürlich auch Zeit dafür haben, sich ehrenamtlich zu engagieren. Und Gunda hat es ja auch genannt, Zeitgefängnis, so als Begriff. Also Semesterzeiten oder Schulferien sind teilweise total konträr gegen das, was junge Menschen als Ehrenamtliche auf Freizeiten auch einbringen wollen. Schulferien gar nicht mal unbedingt, sondern Semesterzeiten und Ausbildungsbeginne in Kombination mit den Schulferien. Das passt dann halt nicht immer, sodass dann die Freizeiten so liegen, dass Ehrenamtliche auf einmal wieder arbeiten müssen oder gar nicht rechtzeitig wissen, wann Klausuren sind.
Und trotzdem sagen die Statistiken, dass junge Menschen in Deutschland sich überdurchschnittlich engagieren. Darüber sprechen wir hier immer wieder im Podcast, immer wenn irgendwie eine neue Jugendstudie erscheint oder ein Ehrenamtsbericht wird deutlich. Junge Menschen sind äußerst engagiert. Ich frage mich ganz ehrlich, wie die das auch noch machen nach so einem langen Tag, weil dadurch der Tag ja noch länger wird und auch das Wochenende belegt ist. Und trotzdem ist es so, dass junge Menschen hochsolidarisch sind und sich für andere einsetzen. Die Frage ist, was ist mittel- bis langfristig der Preis dafür, schon gestresst zu sein als Teenager davon, dass man den Ansprüchen formaler Bildung gerecht werden muss und auch noch versucht, sich ehrenamtlich zu engagieren oder im Jugendverband unterwegs zu sein. Und darum ist es, glaube ich, auch so wichtig. Und Gunda hat es auch gesagt, es geht auch um hauptamtliche Strukturen. Hauptamtliche Strukturen im Jugendverband, wir nennen das im Jugendverband auch so, weil wir sagen, es gibt ein Ehrenamt und es gibt ein Hauptamt. Das hat auch viel damit zu tun, dass es bei uns in den Strukturen, in den Jugendverbänden ja auch bezahlte Jobs gibt, auf die man gewählt wird. Also man stellt sich zum Beispiel als Vorsitzende, also man stellt sich zur Wahl als Vorsitzende und damit, wenn man gewählt wird, ist aber auch ein Arbeitsvertrag verbunden. Also man kann auch sagen Hauptberufliche, wenn es dann Angestellte sind, aber wir benutzen das auch, glaube ich, ganz häufig synonym. Und diese Menschen, die Geld für diesen Job bekommen, sind auch deshalb wichtig, weil sie damit ehrenamtliche Strukturen unterstützen können. Die nehmen denen nicht die komplette Arbeit ab. Ich finde, das, was du als Beispiel genannt hast, so mit der Frage des Backoffice, ja klar, das fühlt sich vielleicht erstmal auch komisch an, wenn man gesagt bekommt, man sei das Backoffice. Ich würde sagen, das ist was ganz Tolles, möglich zu machen, dass sich junge Menschen ehrenamtlich engagieren und dafür eben auch mal Kisten zu packen oder sich zu kümmern, irgendwie, dass ein Protokoll geschrieben wird oder so. Das ist eine tolle Dienstleistung, bedeutet aber auch, dass man ganz nah dran sein kann, wie junge Menschen sich entwickeln. Zu sehen, dass junge Menschen sich engagieren, bedeutet eben auch, ihre Sozialisation dadurch zu beobachten, wie sie Fortschritte machen, wie sie sich mehr zutrauen, wie sie, also als Teenager passiert ja auch einfach total viel. Und das ist ein toller, toller Job. Ja, der muss ordentlich bezahlt sein. Das ist auch nicht immer der Fall. Und es werden auch einfach systematisch Stellen abgebaut. Immer weniger Verbände haben hauptamtliches, hauptberufliches Personal. Bei den Kirchen geht es häufig noch einigermaßen, weil es Verbindungen gibt zwischen natürlich dem Pfarreipersonal oder dem pastoralen Personal und dem, was dann die Jugendarbeit macht. Aber es wird auch immer weniger. Und wir können unter diesen Umständen keinem Jugendverband irgendwie vorwerfen, dass er weniger aktiv ist, weil man braucht dafür inzwischen einfach wirklich eine Infrastruktur. Ein bisschen mehr als ein Backoffice, ein bisschen mehr als ein paar Prozent Sachbearbeitung, würde ich sagen.
Ja, weil es kommen ja immer mehr Themen dazu. Datenschutz, Kinderschutz, Versicherung und so weiter. Und dann sollst du hier noch was machen, da noch ein Prozess und so weiter, hier noch ein Formular. Und das wird alles mehr, aber die hauptamtlichen Stellen werden weniger. Und zumindest auf evangelischer Seite kann ich sagen, das trifft uns hier auch. Denn gespart wird auch und meistens auch als erstes wieder an der Jugend. Das ist leider ein großes Problem. Gunnar hat ja auch gesagt, oder es kommt ja auch durch, dass die Juleika-Zahlen steigen. An der Stelle. Also immer mehr Menschen machen eine JugendleiterInnenkarte an der Stelle. Und ich merke das im eigenen Job auch, bei uns im Umfeld, dass immer mehr Juleika-Kurse aus dem Boden kommen. Also immer mehr Hauptamtliche oder ja doch meistens Hauptamtliche bieten das dann an in den Vereinen. Ich habe aber so den Eindruck, das ist ein bisschen kritisch vielleicht auch, dass sich da Menschen oder Hauptamtliche profilieren wollen. Die sagen, boah, ich mache jetzt einen coolen Juleika-Kurs, dann kann ich dort entsprechend auch Ehrenamtliche für gewinnen. Und da haben wir aber das Problem, dass in einer Stadt Wuppertal zum Beispiel irgendwie wir 12 Vereine haben und es, glaube ich, insgesamt 6 oder 7 verschiedene Juleika-Kurse gibt und der Kurs vom Landesverband, wo man die Ressourcen ja auch reingeben könnte, kaum noch gebucht wird. Also ne, wie arbeiten wir da eigentlich zusammen und wer macht auch einen Juleika-Kurs aus welchen Hintergründen?
Ja, und dann möchte ich noch mal ganz kurz einschieben, wenn ihr vielleicht das Wort Juleika noch nie gehört habt, nur mal ganz kurz. Juleika steht für Jugendleiter, Jugendleiterinnen-Card und ist ein bundesweit einheitlicher Ausweis für ehrenamtliche MitarbeiterInnen in der Jugendarbeit. Dem geht so eine Schulung voran, also man macht eine Juleika-Schulung, die gibt's auch immer wieder digital oder sie wird auch in Teilen digitalisiert. Ich habe das noch damals gemacht in so mehreren Wochenenden und dieser Qualifikationsnachweis, der legitimiert gegenüber Eltern, gegenüber Verwaltung, Politik, dass man mit Kindern und Jugendlichen arbeitet. Da geht es um verschiedene Themen, auch viel Auseinandersetzung mit einem selbst. Ich weiß nicht, wie das bei dir war in der Juleika-Schulung, aber da war ich Teenager. Also da ging es nicht nur darum, dass ich etwas eingetrichtert bekomme, auch so zum Beispiel im Bereich Prävention, aber auch Methoden, wie kann man irgendwie Spiele gut anleiten. Es ging auch ganz viel darum, auf sich selber zu gucken, wie bin ich eigentlich, eigene biografische Arbeit. Und übrigens muss man auch einen Erste-Hilfe-Kurs ganz häufig dazu machen. Und das ist natürlich auch wichtig, darauf können Eltern vertrauen. Eltern können darauf vertrauen, dass wenn Jugendleiterinnen eine Juleika haben, dass sie dann über eine bestimmte Art von Qualifizierung verfügen. Und das finde ich total wichtig. Und ich finde es cool, dass diese Zahlen steigen. Ich glaube, da kann es unterschiedliche Gründe für geben. Ich würde mich da auch gerne noch mal weiter einlesen, ob es damit zu tun hat, dass eben Leute während Corona keine Juleika machen konnten oder ob es daran liegt, dass einfach die Juleika immer beliebter wird. Es gibt ja auch so Konkurrenzprodukte in manchen Bundesländern, Ehrenamtskarten zum Beispiel. Das machen dann auch häufiger Erwachsene. Das fände ich schon mal sehr interessant. Oder wird einfach wirklich für junge Menschen auch das Thema Qualifizierung wichtiger? Im Sinne von, ich habe dann auch ein Zertifikat, ich kann auch etwas in Zeiten, in denen formale Bildung ja auch sehr, 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 sehr wichtig ist. Ich habe dann noch was ich in der Bewerbung dazulegen kann, weil sonst kann man ja ganz selten über das eigene verbandliche Engagement irgendwie, man bekommt da ja auch selten Zeugnisse oder irgendwelche Papierurkunden, die man einscannen kann und irgendwo beilegen kann. Also falls jemand von euch sich sehr gut auskennt mit der Juleika-Statistik, meldet euch gerne bei mir. Das fände ich nämlich richtig, richtig interessant. Ja, und trotzdem, Jendrik, also ich muss an vielen Stellen auch sagen, es hat mich nicht überrascht. Also auch das, was ich in dem Buch gelesen habe, ich finde das super, weil es endlich auch so ein diffuses Gefühl und auch so eine Praxiserfahrung, die wir ja beide teilen aus dem, was wir machen, das zementiert es jetzt. Also das bietet jetzt den wissenschaftlichen Rahmen für etwas, was wir irgendwie auch immer so ein bisschen geahnt haben und eben auch besprochen haben. Aber toll, dass sich da jetzt drei Wissenschaftlerinnen dran gesetzt haben und es wirklich auch methodisch gut aufgearbeitet haben. Das gibt uns in der Jugendverbandsarbeit, in der Jugendarbeit, aber übrigens auch in vielen verwandten Handlungsfeldern der Kinder- und Jugendhilfe, als auch im erweiterten ehrenamtlichen Raum, ein weiteres Instrumentarium, weitere Argumente, um deutlich zu machen, wir müssen junge Menschen nicht nur mit formaler Bildung stärken. Es geht eben auch darum, dass sie Freiräume haben im Ehrenamt, dass sie sich ausprobieren können und sie brauchen die Zeiten, um das tun zu können. Und trotzdem ist es mir auch wichtig, man sagt immer so einfach, you can't fix what you didn't break. So sehr wir die Jugendverbandsarbeit hochjazzen, weil wir selber die Erfahrung gemacht haben und wissen, dass es vielen jungen Menschen sehr gut tut. Jugendverbandsarbeit kann nicht das ausgleichen, was politisch verbockt wird. Aber Jugendverbandsarbeit ist aus meiner Sicht die Antwort auf viele Fragen, die sich Politik und Gesellschaft in Bezug auf ein gutes Leben junger Menschen gerade stellen. Hier wird Demokratie gelernt, hier findet Sozialisation statt. Hier lernt man, gerade gesagt, super viel über sich und über andere. Man lernt sich zu streiten, ja, auch ganz häufig mit so Geschäftsordnungen und Satzungen, wenn man auf so einem bestimmten Level angekommen ist. Aber es geht ja auch darum, in sozialen Situationen, nicht alleine vor dem Computer, nicht alleine vor dem Handy, sondern gemeinsam Konflikte auszuhandeln. Man lernt, Verantwortung zu übernehmen. Das ist der Trick an Jugendverbandsarbeit. Wir kriegen sehr früh sehr viel Verantwortung und wir können sie kriegen. Wir übernehmen selbst Verantwortung für unsere Veranstaltungen und werten das gut aus und lernen daraus. Und wir lernen, empathisch zu sein mit anderen. In real life. Das ist ein unglaublich großer Wert der Jugendverbandsarbeit. Und man darf das nicht romantisieren. Das ist völlig klar. Es ist nicht immer alles Lagerfeuer und alles Tutti. Aber so zu tun, als sei die Idee von Jugendverbandsarbeit nicht mehr zeitgemäß, das halte ich wirklich für falsch, weil sie ist die Antwort auf viele, viele Fragen, die wir uns gerade stellen.
Wir kommen zu einer neuen Kategorie, die wir ja vor zwei oder drei Folgen eingeführt haben. 16 Mal Jugendpolitik. Wir wollen uns gerne die jugendpolitische Situation in allen Bundesländern anschauen. Und heute wird es blau und weiß. Dabei geht es nicht um den FC Schalke, also liebe Ruhrgebietsfans, sondern es geht um Bayern. Und wenn wir an Bayern denken, dann geht es nicht nur um Lederhose, Oktoberfest oder Alpenkulisse, sondern auch um das mit Abstand bevölkerungsreichste Flächenland Deutschlands. Und wie ihr das vielleicht vom letzten Mal schon gewohnt seid, haben wir ein paar Fakten an den Anfang gestellt zum Thema Bayern und junge Menschen. In Bayern leben rund 2,2 Millionen Kinder. Das sind 17% der Gesamtbevölkerung. Und die amtliche Statistik spricht für 2024 von gut 2,2 Millionen Minderjährigen unter 18. Regiert wird in Bayern von einer Koalition aus CSU und Freien Wählern. Zuständig für Jugendpolitik ist aktuell das Bayerische Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales mit der Ministerin Ulrike Schaaf von der CSU. Zunächst auch mal die Info. Kinderrechteindex 2025, da steht Bayern insgesamt nur im Mittelfeld. Auffällig ist das Profil. Beim Recht auf Gesundheit schneidet Bayern überdurchschnittlich ab, beim Recht auf Beteiligung und beim Recht auf Schutz dagegen eher unterdurchschnittlich. Bildung, Lebensstandards, so Ruhe, Freizeit, Kultur liegen so im Durchschnitt und besonders deutlich kritisiert das Deutsche Kinderhilfswerk, dass Beteiligungsrechte für Kinder und Jugendliche weder in der bayerischen Verfassung noch in der Gemeindeordnung verbindlich verankert sind. Jugendliche unter 18 in Bayern dürfen weder bei den Kommunalen noch bei Landtagswahlen abstimmen. Es gab da schon mehrere Initiativen, zuletzt Vote 16 zum Beispiel. Und ein zentrales Argument von Vote 16 ist, dass viele 16- und 17-Jährige sogar bereits gesellschaftliche Verantwortung übernehmen, Schule, Ausbildung, Ehrenamt und deshalb eben auch politisch mitentscheiden sollten. Das ist allerdings auch kein spezifisches Bayern-Phänomen.
Haben wir gerade darüber gesprochen, dass das auch ein Kennzeichen ist, zum Beispiel von Jugendverbandsarbeit. Ich will das nochmal betonen, weil das wirklich in einem krassen Widerspruch steht zu dem, was man sonst über Bayern weiß, auch was die Situation der Jugendarbeit angeht. Es gibt in der bayerischen Gemeindeordnung keine ausdrückliche, nicht mal beiläufige Verankerung von Jugendbeteiligung. Also weder eine sogenannte Muss-Bestimmung noch eine Soll-Bestimmung. Und das ist in den meisten Bundesländern tatsächlich anders. In Paragraph 18 in der Gemeindeordnung in Bayern geht es um BürgerInnenbeteiligung, aber halt nicht explizit um junge Menschen, wie zum Beispiel in Baden-Württemberg oder Brandenburg, wo das nochmal extra aufgeführt wird und auch nochmal neuer oder direkter bestimmt wird. Und das ist für viele Akteure in Bayern ein Problem, denn sie können sich gegenüber der Kommunalpolitik nicht darauf berufen, dass Kinder und Jugendliche an sie betreffenden Entscheidungen verbindlich beteiligt werden müssen. Dann hängt es ganz stark vom Bürgermeister ab, ich muss hier nicht gendern, und hängt ganz stark davon ab, ob da irgendjemand Lust drauf hat. Und darum gibt es seit einigen Jahren auch die Forderung, einen zusätzlichen Paragraphen 18c in die Gemeindeordnung einzuführen, um dort explizit über Beteiligungsrechte für Kinder und Jugendliche zu sprechen. Mal schauen, ob wir das noch erleben werden. Gleichzeitig gibt es in Bayern durchaus relevante Strukturen für Beteiligung. Das Sozialministerium hat bereits 2021 ein Gesamtkonzept zur Stärkung der Partizipation von Kindern und Jugendlichen in Bayern vorgelegt. Darin werden der Bayerische Jugendring, seine Fach- und Servicestelle, Kinder- und Jugendbeteiligung sowie der Landesheimrat, also die Vertretung von jungen Menschen aus stationären Einrichtungen der Hilfen zur Erziehung, ausdrücklich als PartnerInnen bekannt. Also es geht ganz, ganz viel und gleichzeitig ist es so schwer, das ohne gesetzliche Verankerung auch wirklich auf kommunaler Ebene durchzusetzen.
Kommen wir jetzt mal zu den Akteuren im Feld. Da steht zunächst mal der Bayerische Jugendring, der BJR, der Dachverband der Jugendverbände in Bayern, der aber auch Aufgaben des überörtlichen Trägers der Jugendhilfe übernimmt und in 103 Stadt-, Kreis- und Bezirksjugendringe unterteilt ist. Und was den BJR so besonders macht, ist vor allem sein rechtlicher Status. Der Bayerische Jugendring ist eine sogenannte Körperschaft des öffentlichen Rechts, also eine KDÖR. Das bedeutet, der ist jetzt keine gewöhnliche NGO, kein Verein wie viele andere, sondern er übernimmt stattdessen staatliche Aufgaben, bleibt aber selbst organisiert durch die Jugendverbände. Zeigt sich jetzt in der Praxis nicht übermäßig überall gleich, aber zumindest mal in der Theorie. Und genau darin liegt auch der Kern von diesem Sonderstatus. Der Staat überträgt Verantwortung an die Jugend selbst und der Bayerische Jugendring verwaltet öffentliche Gelder, organisiert Förderstrukturen, koordiniert große Teile der Jugendarbeit im Bundesland. Aber die Entscheidungen treffen Vertreterinnen und Vertreter der Jugendverbände. Man muss hier aber auch anmerken oder kritisch anmerken, dass dies oft eher so in der Theorie so ist, während die tatsächliche Umsetzung nicht immer ganz vollständig dem Ideal entspricht. Und das hat direkte Auswirkungen auf die gesamte Struktur der Jugendhilfe in Bayern, denn viele kommunale Jugendringe sind an den Bayerischen Jugendring angebunden. Förderlogiken, Beteiligungsformate und politische Interessenvertretung laufen dann über dieses System. Und dieser rechtliche Status hat dann auch zur Folge, dass es Jugendringe gibt, die mehrere hundert MitarbeiterInnen haben. Als Beispiel ist hier vor allem der Kreisjugendring München-Stadt zu nennen.
Ja, das ist total spannend, wenn man einmal so hinter diese KDÖR-Struktur gestiegen ist und auch weiß, das ist das einzige Bundesland, das diese Struktur hat, dann wird einem auch vieles klarer, was dort besser laufen kann und was dort auch aber herausfordernder ist. Man könnte sagen, in Bayern ist Jugendarbeit eben nicht nur ein Angebot des Staates, sondern ein gemeinsames gestaltetes System aus Staat und Zivilgesellschaft mit der Jugend als eigenständiger Akteur. Und ich würde auch sagen, die Marke Jugendring ist in Bayern dadurch viel bekannter. Also es ist eben nicht wie in anderen Bundesländern, wo man sagt, ach so, da gibt es einen Jugendring, was soll denn ein Jugendring sein? Dadurch, dass Jugendringe so verankert sind auf so vielen Ebenen und eben auch viel hauptamtliches, hauptberufliches Personal haben, Träger sind wie in München Stadt von unglaublich vielen Jugendzentren, Jugendclubs, Angeboten, tönt einem so das, also Jugendring kennt man dadurch auch eher. Dieser Ansatz hat Tradition, bringt aber eben auch Herausforderungen mit sich, denn wo staatliche Verantwortung und Selbstorganisation zusammenkommen, da braucht es auch klare Rollen, da braucht es Transparenz und immer wieder neue Aushandlungsprozesse. Oder um es vielleicht auch ein bisschen weniger verklausuliert zu sagen, es gibt auf allen Ebenen auch immer wieder Loyalitätskonflikte, wenn zum Beispiel Interessen von Kommunalpolitik und die durch die Beschlüsse des Bayerischen Jugendrings eben hauptsächlich durch Verbände, gesetzten Positionen und Haltungen aufeinandertreffen, zum Beispiel im Bereich des sogenannten Neutralitätsgebots. Das ist, das finde ich total interessant, weil das für andere Landesjugendringe gar nicht nachvollziehbar ist, wie man dort eben auch partnerschaftlich mit Politik ganz anders agieren muss. Und ich finde, das gelingt in Bayern an vielen Stellen wahnsinnig gut. Und dieser Sonderstatus, kann man auch sagen, ist ein Schlüssel dafür, warum Jugendarbeit in Bayern so stark vernetzt und so gut strukturiert ist und warum junge Menschen hier vergleichsweise viel Einfluss auf die eigenen Strukturen haben beziehungsweise auch haben könnten. Wie gesagt, das kommt immer so ein bisschen drauf an, aber die Möglichkeit ist da. Und die Möglichkeit trotz Praxistheoriegefälle ist da und auch deshalb, weil da tolle hauptberufliche Akteurinnen unterwegs sind, weil da tolle Ehrenamtliche sind. Und genau, da gibt es einfach viele tolle AkteurInnen. Wir können deshalb auch gar nicht alle vorstellen. In Bayern, Jendrik, wir hätten eine lange, lange, lange Liste von tollen AkteurInnen, stellen jetzt aber nochmal einen zweiten vor, der natürlich auch zum Bayerischen Jugendring irgendwie gehört. Das ist immer der Trick, wenn man in Bayern über kommunale oder wenn man, Entschuldigung, in Bayern über Jugendpolitik insgesamt spricht. Ohne Bayerischen Jugendring ist die Rechnung nicht zu machen. Und da geht es genauso zum Beispiel um die Fach- und Servicestelle Kinder- und Jugendbeteiligung in Bayern. Die ist beim Bayerischen Jugendring angesiedelt und da, um Kommunen zu beraten zum Thema Jugendbeteiligung, machen auch tolle Qualifizierungsangebote, Vernetzung für Jugendparlamentarierinnen, aber auch genauso für Verwaltung, für Politik und sind überall unterwegs und phänomenale KollegInnen, die ich an dieser Stelle auch herzlich grüßen möchte, Julie, Clemens, Pia und Theresa, mit denen ich auch immer wieder zusammenarbeiten darf und es großen Spaß macht. Es gibt auch an dieser Fach- und Servicestelle, und ich finde, das ist was sehr Besonderes, einen eigenen Jugendbeirat, der wiederum diese hauptberuflich getragene Fach- und Servicestelle berät und dadurch auch immer wieder so ein Sounding Board bildet, damit dort die Erwachsenen ihren Job auch richtig machen. Die Fach- und Servicestelle begleitet auch den Dachverband der Bayerischen Jugendselbstvertretung. Vielleicht ist der eine oder die andere von euch auch schon von Anfang an dabei. Aaron Gabriel ist dort Vorsitzender und war auch in einer unserer frühen Folgen zu Gast im Interview zum Thema Kinder- und Jugendparlamente. Auch ein sehr, sehr umtriebiges Dachverbandsgremium, die, würde ich auch sagen, Impulse setzen, übrigens auch auf europäischer Ebene. Die Fach- und Servicestelle ist eng verknüpft mit dem Akademiestandort der Akademie der Kinder- und Jugendparlamente in Bayern. Die sitzen im berühmten Institut für Jugendarbeit in Gauting. Kommt man auch nicht dran vorbei eigentlich. Wer von Jugendarbeit in Bayern redet, war schon mal im Süden Münchens im wunderschönen Gauting. Und es ist in Deutschland weitestgehend einzigartig, dass Landesjugendring, der Bayerische Jugendring, Servicestelle für Beteiligung, Akademie für Kinder- und Jugendparlamente und Dachverbandsstrukturen von Jugendselbstvertretungen in einer Hand liegen und die miteinander eben auch Jugendarbeit gestalten.
Jetzt haben wir schon viel über den Bayerischen Jugendring geredet. Dazu gehören 36 landesweite Jugendverbände und 37 überregionale Jugendverbände und 289 örtliche Jugendgruppen. Also das ist schon enorm. Das ist schon sehr, sehr
viel. Das ist unglaublich riesig, oder?
Das ist schon sehr, sehr viel. Und das in 103 Stadt-, Kreis- und Bezirksjugendringe geteilt. Also das ist schon einfach eine sehr, sehr große Zahl an der Stelle. Und was auch noch besonders ist, der einzige Landesjugendring in Bayern mit einem Präsidenten. Da darf sich jemand Präsidenten nennen. Den habt ihr auch schon häufiger hier im Podcast gehört. Philipp Seitz steht dem BJR vor. Und auch die Geschäftsführerin Gabi Weizmann war schon als einzige Person bisher gleich zweimal bei uns zu Gast. Sie war in der Berichtskommission zum 17. Kinder- und Jugendbericht und ist die Expertin für Jugendarbeit im Jugendhilferecht und hat zusammen mit Christian Brüninghoff aus NRW in Folge 33 unseres Podcasts erklärt, wie Jugendförderung auf kommunaler Ebene funktioniert. Und jetzt ein heißer Tipp, unbedingt nochmal reinhören oder das erste Mal reinhören, wie auch immer, denn das Thema wird immer wichtiger.
Ja, angesichts der Debatten, die wir gerade überall führen, würde ich sagen, das sollte eine Pflichtepisode für alle sein, die wissen wollen, wie sie künftig ihre Jugendarbeit aufstellen wollen auf kommunaler Ebene. Ich war ganz zufällig vergangene Woche am Dienstag zu Gast bei einer Konferenz des Bayerischen Jugendrings für einen Vortrag und einen Workshop. Tolle Gruppe, und zwar die sogenannte Gemeindejugendarbeit. Das waren tolle Hauptberufliche, die sich vor Ort, auch in teilweise sehr, sehr, sehr kleinen Kommunen, einsetzen für Jugendclubs, für Jugendzentren, für die Interessen von Kindern und Jugendlichen. Darum ging es auch in meinem Workshop und in meinem Vortrag ums Thema Lobbyarbeit für kommunale Strukturen. Und ich habe danach ein sehr, sehr schönes Geschenk bekommen, musste sehr lachen. Einen Fanschal des Bayerischen Jugendrings.
Wow.
Also prove me wrong, aber ich habe bislang noch keinen Jugendverband, keinen Jugendring getroffen, der von sich selbst Fanschals anfertigen lässt. Also ich habe mich sehr, sehr, sehr gefreut. Ich weiß noch nicht ganz genau, wo ich ihn und wann ich ihn tragen werde, aber mir wird sicher was einfallen. Ladet mich ein zur Vollversammlung des Bayerischen Jugendrings. Ich trage ihn, versprochen.
Wir reden doch auch immer wieder über Merch, Anna, oder? So ein Berufsjugendlicher.
Ja, nein, Entschuldigung, da bin ich nicht dabei.
Kein, in dieser Farbe, das trägt, glaube ich, dann
die
keiner.
Die Farbe ist schön, aber ich möchte, also ich freue mich so, diesen Podcast zu machen, aber überheblich werden deshalb Fanschals. Die Buttons, ich glaube, die Buttons sind die angemessene
Größe. Na gut, dann wird es wohl keinen Schal geben. Stattdessen denken wir jetzt darüber nach oder schauen mal, was denn gerade so jugendpolitisch besonders aktuell in Bayern los ist. Und da noch gar nicht so lange her sind die Kommunalwahlen, die am 8. März dort gewesen sind. Und in Bayern darf man bei Kommunalwahlen erst ab 18 wählen, im Gegensatz zu anderen Bundesländern wie Baden-Württemberg oder Brandenburg, wo das schon ab 16 möglich ist. Und es gab deshalb auch eine U18-Wahl mit mehr als 30.000 Teilnehmenden und zum ersten Mal projekthaft auch digital.
Ja, da habe ich mich ein bisschen gewundert, weil die U18-Wahlen ja keine Probewahlen sind, sondern ein Projekt politischer Bildung. Also man stimmt eben bei den U18-Wahlen nicht nur für irgendwas ab. Und da gibt es andere Projekte, die das machen. Und das dann digital zu machen, dachte ich, komisch. Aber mit einer der Gründe, warum der Bayerische Jugendring als Träger von U18 das ausprobiert hat, war eine Kooperation mit dem Bayerischen Digitalministerium, die entsprechende Förderung angeboten haben für diesen Testballon. Ich finde das ja nicht schlecht. Das muss man aber auswerten und überlegen, wie man dadurch die U18-Wahlen auch wirklich qualitativ weiterentwickeln kann, sodass es eben nicht nur um Prozentzahlen für irgendwelche Schlagzeilen reicht, sondern auch wirklich junge Menschen mehr darüber erfahren, was Demokratie wirklich auch bedeutet.
Im Koalitionsvertrag 2023 bis 2028 hat die Staatsregierung einen jugendpolitischen Schwerpunkt gesetzt auf Familienpolitik, den Ausbau von Ganztagsangeboten sowie die Stärkung der Betreuung und Unterstützungssysteme. Gleichzeitig zeigen aber Vergleiche, dass Bayern im Bundesländervergleich, insbesondere im Bereich der Ganztagsbetreuung, weiterhin noch deutlichen Nachholbedarf hat. Der Ausbau wird daher nicht nur als Schwerpunkt formuliert, sondern ist auch irgendwie eine Reaktion auf bestehende strukturelle Defizite. Ergänzend soll die Jugendsozialarbeit an Schulen, JHS, weiter gestärkt werden, um junge Menschen gezielter zu unterstützen.
Bayern und Baden-Württemberg sind tatsächlich die Bundesländer, die sich am schwersten tun mit dieser ganzen Ganztagsdebatte. Das hat viel mit sozialen Strukturen zu tun. Das hat auch viel mit der Rolle oder mit dem Bild der Frau zu tun. Also wir haben es einfach auch viel mit traditionellen Rollenverteilungen zu tun. Und ich glaube, da ist gerade ganz schön Bewegung drin, aber das wird sicher auch noch ein weiter Weg sein. Die Jugendarbeit in Bayern ist überwiegend kommunal organisiert und finanziert, wodurch ihre Ausgestaltung natürlich dann auch sehr stark von den lokalen Rahmenbedingungen abhängt. Nicht alle Kommunen, denkt man immer so außerhalb von Bayern, nicht alle Kommunen dort sind reich. Also gar nicht. Auch dort gibt es ein großes Gefälle zwischen den einzelnen Kommunen. Insbesondere im ländlichen Raum prägen unterschiedliche Strukturen und Ressourcen die Angebote und führen zu teils erheblichen Unterschieden auch im Umfang und in der Qualität. Ganz zu schweigen von dem, was das für große Städte wie zum Beispiel München bedeutet. Dadurch entstehen natürlicherweise regionale Ungleichheiten. Die kommunale Verankerung von Jugendarbeit bleibt aber zentral. Und es geht immer wieder darum, diese Unterschiede auszugleichen. Und trotzdem, das ist mir vergangene Woche auch nochmal sehr klar geworden, es geht der Jugendarbeit da in Bayern nochmal anders gut als in anderen Landstrichen. Also was so das Thema Bauvorhaben angeht, habe ich tolle, tolle Sachen gehört von PraktikerInnen dort, wo Jugendhäuser gebaut werden, barrierefrei, auch so als Zentrum für die Gemeinde, so multifunktionell. Ich finde das wirklich phänomenal. Aber eben auch, wenn ich höre, dass irgendwie mehrere Stellen eingerichtet sind für sehr kleine Kommunen, um dort Jugendarbeit zu machen oder Jugendzentren zu betreuen. Das sind Verhältnisse, davon kann Mecklenburg-Vorpommern zum Beispiel, liebe Grüße, nur träumen, dass auf dem Dorf eine ganze Person angestellt ist, um Gemeindejugendarbeit zu machen. Also sehr, sehr gute Rahmenbedingungen, aber auch da in einem großen Gefälle.
Das heißt, wir können so als kleines Fazit ziehen, nachdem wir ja überall auch nur so durchgesprungen sind, das ist uns auch bewusst, dass es der bayerischen Jugendpolitik eigentlich gut geht und dass dort tolle jugendpolitische Dinge passieren, aber sie ist auch abhängiger als andere vom Goodwill der Landes- und Kommunalpolitik. Deshalb am Ende sowas fast schon wie so ein Gebet. Ne? Mögen die guten Beziehungen zwischen BJR und CSU noch lange anhalten. Wir kommen zu einem jugendpolitischen Ticker oder zu einem jugendpolitischen Update und fangen an mit einem solchen zur letzten Folge. Es gibt eine Bestandsaufnahme der Kommission Kinder- und Jugendschutz in der digitalen Welt. Die ist erschienen, 128 Seiten mit Studienergebnissen und Analysen, aber noch ohne Handlungsempfehlung, aber mit einer eindeutigen Botschaft. Es ist kompliziert und komplizierter als politische Schreihälse im Wahlkampf das gerne wahrhaben wollten mit diesem Social-Media-Verbot. Mhm. Das hatten wir natürlich auch jetzt irgendwie nicht anders erwartet. Und wir warten jetzt noch bis Juni, wenn die Kommission dann Handlungsempfehlungen veröffentlicht. Die werden für uns dann jugendpolitisch interessanter. Und wer Mitglied in unserem WhatsApp-Channel ist, Link kommt natürlich in den Shownotes, der hat den Link zur Studie bereits erhalten und auch damit verbunden sehr guten Blogbeitrag vom Bildungsjournalisten Jan-Martin Jada. Wir möchten an dieser Stelle auch nochmal Danke sagen für eure Rückmeldung zu Demokratie leben. Wir hatten ja aufgerufen, euch bei uns zu melden, wenn ihr auch betroffen seid. Und eine neue Folge dazu ist in Planung. Wir sammeln gerade noch Material und freuen uns, wenn sich noch einige von euch melden, um uns bei einigen offenen Fragen zu helfen. Also schreibt uns.
Eine jugendpolitisch relevante Gesetzesreform, die gerade in der Öffentlichkeit unterzugehen droht, das ist die Reform des sexy Baugesetzbuchs, auch bekannt als der Bauturbo. Das klingt immer gleich irgendwie viel schöner, der Bauturbo. Ich habe gleich so Bilder in meinem Kopf. Diese Reform hat ein klares Ziel, Planungs- und Genehmigungsverfahren zu beschleunigen, um schneller bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Und das ist angesichts der angespannten Lage auf dem Wohnungsmarkt natürlich auch dringend notwendig. Die große soziale Frage unserer Zeit entscheidet sich auch am Wohnungsmarkt. In § 3 BauGB ist bislang festgehalten, dass die Öffentlichkeit frühzeitig an diesen Verfahren zu beteiligen ist. Seit 2013 wird dort auch ausdrücklich klargestellt, ich zitiere, auch Kinder und Jugendliche sind Teil der Öffentlichkeit, Zitat Ende. Im aktuellen Gesetzesentwurf, eben dieser Bauturbo, soll dieser Zusatz, dieser Satz gestrichen werden, mit der Begründung, dass dies auch ohne ausdrückliche Nennung weiterhin gelte. Ja. Formaljuristisch kann man sagen, ist es korrekt. Man muss Kinder und Jugendliche nicht explizit nennen, wenn man sie im Kommentar zum Gesetzesentwurf zum Beispiel einfach unter Bürgerinnen und Bürger subsumiert. Ja, gleichzeitig sieht die Praxis aber ganz anders aus, wie wir wissen. Also abgesehen davon, dass Kinder und Jugendliche ganz selten als Bürgerinnen und Bürger adressiert werden. Die wirksame Beteiligung von Kindern und Jugendlichen ist jetzt wirklich alles andere als ein Selbstläufer. Sie hängt maßgeblich von der konkreten Ausgestaltung und der Haltung von Politik und Verwaltung ab. Und was machen die als erstes? Die werfen natürlich erstmal einen Blick ins Gesetz, um nachzugucken, was sie tun müssen und was sie nicht tun müssen. Das ist normal, aber gerade vor diesem Hintergrund haben explizite gesetzliche Formulierungen eine sehr wichtige Funktion. Sie schaffen Sichtbarkeit, sie schaffen Orientierung und Verbindlichkeit und fördern die Teilhabe gesellschaftlicher Minderheiten. Denn obwohl Beteiligungsrechte unter anderem in der UN-Kinderrechtskonvention, in Landesgesetzen und so weiter auf sehr unterschiedliche Art und Weise, wie wir gerade auch über Bayern gehört haben, verankert sind, werden junge Menschen in Planungsprozesse immer noch nicht systematisch einbezogen. Es steht und fällt auch an vielen Stellen mit der Haltung. Und gleichsam fehlende Beteiligung wird in der kommunalen Praxis auf der Basis des BauGB wird gar nicht eingefordert. Niemand zieht vor Gericht, weil bei einem Bauvorhaben keine jungen Menschen beteiligt worden sind. Das ist ein Argument, das ich bei meiner Recherche sehr häufig gehört habe. So, na ja, aber will man da jetzt wirklich drauf aufmerksam machen, weil es ist doch voll gut, wenn schneller irgendwie Wohnungen gebaut werden. Da kann man doch mal auf Kinder- und Jugendbeteiligung verzichten. Ja, ja und nein. Also es stellt sich weniger die Frage, ob Kinder und Jugendliche formal jetzt Teil von Öffentlichkeit oder Bürgerinnen und Bürger sind, sondern vielmehr, ob überhaupt jemand über ihre Perspektiven nachdenkt und ob Politik sie zumindest in den Vorschriften ernst nimmt. Ja, die Beschleunigung von Bauvorhaben, Schaffung von Wohnraum sind zentrale Aufgaben. Und ja, es geht auch das Vertrauen von Bürgerinnen in die Politik, dass jetzt besser und schneller gebaut wird. Und wir haben auch in der Trendstudie Jugend in Deutschland, die kürzlich erschienen ist, gesehen, junge Menschen machen sich große Sorgen darüber, ob sie ihre Wohnung, ob sie ihre Miete weiter bezahlen können. Viele junge Menschen können von zu Hause nicht ausziehen, weil sie sich keine Wohnung leisten können. Das steht trotzdem alles nicht in einem Widerspruch dazu. Eine klare gesetzliche Benennung unterstreicht, dass junge Menschen eigenständige Rechtsträger sind mit ganz legitimen Interessen an der Gestaltung ihrer Lebensräume. Deshalb, ich finde es schwierig, diesen Satz da jetzt, auch wenn ich das aus pragmatischen Gründen aus so einem Referat oder aus so einem Ministerium heraus total nachvollziehen kann, dass man da einmal so durchkämmt und sagt, ja, das ist nicht so wichtig, das kann man da und da rausnehmen. Stichwort Bürokratieabbau und Modernisierung und so weiter. Aber ich finde trotzdem, also das tut nicht weh und ist eine wichtige, wichtige Referenz, die man nicht unter den Tisch fallen lassen kann. Und so wie ich gehört habe, kritisieren dies inzwischen auch die Bundesarchitektenkammer und die Vereinigung für Stadt-, Regional- und Landesplanung, die sicherlich auch Stellungnahmen zum Gesetzesentwurf einreichen werden, im Gegensatz zu den üblichen Verdächtigen aus der Jugendverbands- und Jugendlobby-Szene. Und es ist auch ein Jugendcheck erschienen vom Kompetenzzentrum Jugendcheck. Falls ihr noch von mehr Verbänden oder Organisationen wisst, die gegen diese Änderungen lobbyieren oder lobbyieren wollen, meldet euch gerne bei uns. Ich habe da noch ein paar Ideen, wie das funktionieren kann, aber als Einzelperson lobbyiere ich natürlich an der Stelle nicht.
Vielleicht haben viele von euch damit gerechnet, dass wir uns heute aus aktuellem Anlass ausschließlich mit dem aus dem Bundeskanzleramt geleakten Arbeitspapier beschäftigen, das der Paritätische kürzlich veröffentlicht hat. Für diejenigen von euch, die das noch nicht mitbekommen haben, ganz kurz, die öffentliche Hand, also Bund, Länder und Kommunen, vertreten durch die kommunalen Spitzenverbände, haben sich getroffen und eine Art Wunschliste gemacht, also Vorschläge, wo man rund 8,6 Milliarden in der Kinder- und Jugendhilfe sparen könnte. Und die Veröffentlichung des Papiers hat sehr hohe Wellen geschlagen. Unabhängig davon, was da drin steht, muss man über das Wie reden und das Wann. Denn es laufen derzeit ja auch die Verbändeanhörungen zum Referentenentwurf zur Reform des SGB VIII, dem Sozialgesetzbuch, das die Kinder- und Jugendhilfe regelt.
Und weil das alles eine sehr, sehr komplexe Angelegenheit ist und wir auch nicht mit Schnappatmung drauf reagieren wollen, kündigen wir jetzt schon an. Für die nächste Folge Berufsjugendlich, die am 11. Mai erscheint, haben wir Interviewgäste mit sehr hoher SGB-8-Expertise eingeladen, mit denen wir uns das Ganze mal in Ruhe anschauen wollen und darüber reden wollen, was dieses Papier wirklich bedeutet und wie es in einem größeren politischen Prozess zu verorten ist, aber auch, was es für die Jugendarbeit und für die Jugendverbandsarbeit im Speziellen bedeutet. Ja, der Druck ist groß. Aber wir verstehen uns hier auch als so eine Art Service-Podcast, um die größeren Kontexte zu erklären und nicht einfach nur einen hotten Take rauszuhauen, sondern auch zu überlegen, was bedeutet es denn auch auf der kommunalen Ebene in aller Konsequenz. Also jetzt schon mal die Ankündigung für die nächste Folge. Wir freuen uns, wenn ihr auch dann wieder reinhört.
Wir biegen ein in die Schlusskurve und erzählen uns, was in den nächsten 14 Tagen eigentlich so passiert, Anna. Wirst du wieder reisen?
Ja, ich habe Bayernwochen. Also ich war jetzt in Bayern, aber ich fahre jetzt auch wieder nach Bayern. Dann geht's nochmal nach Erfurt und nach Verden an der Aller. Freue ich mich auch sehr drauf. Und zwischendrin passiert aber was ganz Besonderes, von dem ich euch erzählen möchte. Ich bin geladen in den österreichischen Bundesrat als Sachverständige in eine Enquete-Kommission und darf dort vor dem Bundesrat 15 Minuten erzählen, inwiefern digitale Jugendbeteiligung etwas beiträgt zur Verbesserung der Situation junger Menschen, zum Beispiel in ländlichen Regionen. Und ich bin schon sehr aufgeregt. Ich bin wirklich nur einen Tag in Wien. Ich fahre mit dem Nachtzug hin, habe tagsüber die Enquete-Kommission und fahre dann abends mit dem Nachtzug schon wieder zurück und finde das wahnsinnig aufregend. Ich war schon häufiger Sachverständige auf Landesebene in Deutschland, aber das Schaut euch das mal auf Wikipedia an, dieses Parlamentsgebäude am Karl-Renner-Ring in Wien. Das ist schon sehr imposant und ja, ich bin sehr nervös, aber ich freue mich auch sehr, weil das eine große Ehre ist. Ich habe keine Ahnung, wie die auf mich gekommen sind. Falls jemand zuhört, liebe Grüße, sagt's mir doch einfach. Und ansonsten gehe ich davon aus, dass es wirklich was mit meiner Expertise zu tun hat. Drückt mir auf jeden Fall alle die Daumen. Jendrik, ich nehme an, bei dir, jetzt wo die Stimme wieder da ist, nimmt auch wieder so im Terminkalender irgendwie der Zug zu. Was ist denn bei dir so los?
Ich habe gerade so gedacht, von den Gebäuden kann ich, glaube ich, nicht so richtig mithalten, auch wenn ich unsere Vereinshäuser wirklich schön finde, wo wir da so unterwegs sind.
Ja, google mal. Es ist wirklich ein bisschen verrückt.
Es ist wirklich verrückt, okay. Ich werde mir das gleich mal anschauen. Ja, ich bin einfach bei vielen Beratungsterminen jetzt bei Vereinen, die sich auch nochmal fragen, sind wir eigentlich noch Jugendverband und was müssen wir eigentlich als Jugendverband erfüllen, weil wir uns da auch nochmal auf den Weg gemacht haben, dass das auch mal wirklich an der einen oder anderen Stelle nochmal zu verbessern. Da gibt es so ein paar Fragen auch nach dem Alter und so weiter. Und da werde ich Sie darüber informieren. Darüber freue ich mich und muss einfach sagen, dass das Wetter so gut wird, um meiner Leidenschaft nachzugehen. Ich hole da jetzt nicht aus. Die uns regelmäßig hören, wissen, das hat was mit einem kleinen Ball zu tun. Danke fürs Zuhören an euch, die uns jetzt auch in Folge 59 wieder zugehört haben oder das erste Mal gehört haben. Gebt uns gerne Bewertungen, Sterne und auch als Text auf den gängigen Plattformen. Das hilft uns wirklich sehr, auch in der Sichtbarkeit, damit auch Leute den Podcast mal finden, die vielleicht gar nicht danach gesucht haben. Und die nächste Folge erscheint dann am 11. Mai 2026. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal.
Tschüssi. Berufsjugendlich ist ein Podcast für alle, die jugendpolitisch aktiv sind, mit jungen Menschen arbeiten oder sich für die Interessen junger Menschen einsetzen.
Produktion, Redaktion und Moderation: Anna Grebe und Jendrik Peters. Berufsjugendlich ist eine unabhängige Eigenproduktion und wir freuen uns über eure Abos und Bewertungen auf Spotify, Apple, Podigy, Deezer und überall dort, wo es Podcasts gibt. Alle 14 Tage gibt es eine neue Folge.
Ihr findet uns auf Instagram unter @medien.politik.partizipation und @erjendrik.